Wir wollen heute ein Wort aus Matthäus 16 betrachten, und zwar die Verse 13 bis 19. Matthäus 16, von 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Und er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt eigentlich nicht viele Gelegenheiten im menschlichen Leben, wo zwei Menschen so intensiv nach dem Verhältnis und dem Bekenntnis zueinander fragen, wie hier die Jünger von Jesus gefragt werden. Nur bei liebenden jungen Menschen ist das Fragen nach dem Verhältnis zueinander ähnlich stark und von weittragender Bedeutung wie hier. Wenn einer den anderen zum Beispiel fragt: Was hältst du von mir? Bin ich dir gut genug? Gefalle ich dir? Liebst du mich? Willst du den Weg mit mir gemeinsam gehen? So oder ähnlich können die Formulierungen ausgesprochen werden, die das Verhältnis zweier Liebenden klären sollen. Oder auch in der Form eines Bekenntnisses oder eines Geständnisses: Ich kann ohne dich nicht leben. Ein Leben ohne dich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Es wäre so öde und so traurig, lebensunwert, wenn ich ohne dich leben müsste. Eine wichtige Lebensfrage zweier Menschen, die entscheidungsträchtig ja nicht sein kann. Es ist also eine Frage fürs Leben. Und so ist auch das Gespräch von Caesarea Philippi im Norden Israels am Fuße des Hermon eigentlich von der Bedeutung her eine Lebensfrage. Es geht nun darum, dass Jesus erfährt, wie weit sein Wirken gerade auf die Jünger, die ja sein Werk nun bald allein weiterführen sollen, Eindruck gemacht hat. Welche Frucht es schon bei ihnen selbst gebracht hat. Ob sie nun schon seine Sendung richtig erfasst haben oder nicht. Ob der Geist Gottes schon so viel an ihnen ausrichten konnte, dass sie das Wesentliche seines Kommens erfassen konnten. Die Antwort der Jünger auf Jesu Frage: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Musste nun Klarheit in der Beziehung der Jünger zu Jesus schaffen. Und der Schwerpunkt unseres Textes ist deshalb gerade dieses Bekenntnis des Petrus hier. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn wir die Frage Jesu an die Jünger nicht so sehen und verstehen, nämlich dass Jesus hier gewissermaßen den Glaubensstand der Jünger prüfen will, müssten wir uns doch wundern, warum Jesus gerade so fragt. Denn die Jünger, die nun schon so lange mit ihm zusammen sind, müssen ihn doch kennen, müssen doch wissen, wer er ist. Aber der Frage an die Jünger, für wen sie ihn hielten, ging doch die Frage nach der Meinung der Menschen über ihn voraus. Und aus der Antwort der Jünger darüber geht hervor: Sie betrachten dich keineswegs als den Messias. Wohl waren die Menschen damals aufs Tiefste von Jesus beeindruckt. Der Fürst Herodes Antipas war nicht der Einzige, der die Meinung vertrat, bei ihm natürlich aufgrund seines schlechten Gewissens, dass in Jesus der hingerichtete Johannes der Täufer wieder aufgestanden sei. Andere meinten, an Maleachi denken zu müssen, wo es heißt, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Sie sagten, Jesus sei Elia. Und damals waren sie von der Ankündigung des Reiches Gottes bewegt, waren selbst auch überzeugt, dass es nahe sei und glaubten, Jesus sei gesandt, es vorzubereiten. Wieder andere dachten an Makkabäer 2, wo die Rede von Jeremia war, der die Stiftshütte und die Bundeslade und den Räucheraltar in einer Berghöhle verwahrt hatte. Sie dachten an den großen Bußprediger der letzten Zeit des alten Jerusalem und sahen zwischen ihm und Jesus eine Parallele. Wieder andere meinten, Jesus für einen der Propheten halten zu müssen. Und nun, die Frage ist sehr wichtig. Wer ist Jesus? Zachäus stieg auf einen Baum, um Jesus zu sehen, wer er wäre. Und Johannes schrieb sein Evangelium, dass ihr glaubt, Jesus sei der Christus, der Sohn Gottes. Und die Irrlehrer bestreiten laut 1. Johannes 5, dass Jesus der Christus sei. Und wer Jesus ist, das ist doch auch heute die Frage, die eigentliche Wahrheitsfrage, die Christen und Juden immer noch spaltet. Die Evangelien sind deswegen geschrieben, um zu zeigen, wer Jesus sei. Wie wir schon erwähnten, berichteten die Jünger ihrem Herrn, was die Menschen seiner Zeit von ihm hielten, für wen sie ihn hielten. Wenn sie ihn auch nicht als Messias erkannten, so dachten doch viele hoch von ihm. Trotzdem gab es natürlich neben diesen guten Ansichten über ihn auch übelwollende Meinungen. Da erklärten doch einmal seine nächsten Angehörigen, er sei verrückt. Fromme Leute, die an seinem Verkehr mit den aus der Synagoge ausgeschlossenen Anstoß nahmen, wussten keine bessere Erklärung, als dass er ein Fresser und Weinsäufer sei, ein Freund der Sünder und der Zöllner. Die religiösen und politischen Führer hielten ihn für einen gefährlichen Neuerer, einen Revolutionär, der alle Ordnung auflöste. Sie hielten ihn zum Teil auch für einen Schwärmer, wenn nicht gar für einen Schwindler und Gotteslästerer. Wie einer sagte, Jesus hatte es durch sein ganzes Verhalten erreicht, dass die öffentliche Meinung über ihn in einem Punkt einig war, nämlich in der Verneinung. Darin sind alle einig, der Messias ist er nicht. Ja, das war nun so ein Querschnitt über die Meinungen der Menschen damals über Jesus. Und wie sind heute die Meinungen über ihn? Wir wissen, dass auch heute die Meinungen über Jesus oft recht extrem voneinander abweichen. Viele gestehen ihm zu, dass er eine sittlich hochstehende Persönlichkeit war. Die einen halten ihn für einen frommen, edlen Menschen, die anderen für einen Revolutionär oder Rebell. Andere sehen in ihm einen Superstar und wieder andere halten ihn für einen Religionsstifter wie Buddha oder Mohammed. Manche haben Jesus als einen Trip verstanden, das heißt als Ersatz für einen Drogenrausch. Ist das mehr oder weniger ein Querschnitt davon, wie der Mann von der Straße über Jesus denkt, so ist die Position der Theologen heute, der Menschen also, die es besser wissen müssten, nicht im geringsten eindeutiger. In Idea erschien einmal ein Bericht über eine Tagung evangelikaler Theologen mit dem Titel »Wer ist Jesus?« und darin spricht Wolfgang Bittner die Not der heutigen Theologen so an. Er sagt, »In brillanten, schillernden Worten wird heute vielfach das christologische Grundbekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, umgedeutet und zum bloßen Symbol erklärt. Die biblischen Aussagen über den Sühnetod Jesu, seine Existenz von Ewigkeit her und andere Wahrheiten werden so umformuliert, dass Jesus nur noch als vorbildlicher Mensch verstanden, aber nicht mehr als gegenwärtiger Herr geglaubt wird. Ein Schwall von gelehrten Worten soll dann häufig den Mangel solcher Christologien überdecken. Wer im Bereich der wissenschaftlichen Theologie ein wenig zu Hause ist, weiß, welche ungeheure Faszination derartige Entwürfe ausüben. Ja, wie der Verlust an biblischer Wirklichkeit weitgehend nicht einmal mehr erkannt wird. Für viele heutige Theologiestudenten und Theologen sind das nicht lediglich nur christologische Entwürfe, sondern bereits Lösungen, die unbesehen übernommen werden. Soweit das Zitat von Büttner. Es werden also sehr viele Worte gemacht. Es wird viel um den heißen Brei geredet. Nur das, was die Welt eindeutig wissen sollte, nämlich wer dieser Jesus in Wirklichkeit ist, das verschweigt man verschämt. Wir sehen also das Gewirr der Meinungen, die vielen Ansichten über Jesus zeugen auch heute noch von einer erschreckenden Unkenntnis über die wichtigste Person und den bedeutendsten Namen, in dem allein Heil für alle Menschen begründet ist. In dem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern kommt dieselbe Ungewissheit und Unsicherheit der Leute in Bezug auf Jesus zum Ausdruck. Das eine war sicher: Die Menschen damals betrachteten ihn nicht als den Messias, auch wenn sie aufs Tiefste von ihm beeindruckt waren. Es gab viele Mutmaßungen über ihn. Einer sogar, der es eigentlich hätte wissen müssen, wer Jesus ist, nämlich Johannes der Täufer, ließ Jesus aus dem Gefängnis enttäuscht fragen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? An den zu denken, den der Vater selbst in die Welt gesandt hat, an den Letzten, den Einzigen, nämlich an Gott selbst zu denken, darauf kommen nur wenige. So ist es heute und so war es auch damals. Die Leute hatten sich ihre Meinung über den Nazarener gebildet. Doch darauf gibt der Herr nichts. Letztlich fragt er nicht nach der Meinung der Welt und der Masse. Das Reich der Finsternis wird ihn nie akzeptieren, freiwillig nie. Viel wichtiger ist ihm deshalb, was die Seinen von ihm halten. Diese Betonung in der Frage Jesu, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei, zeigt zweierlei. Erstens setzt Jesu wohl voraus, dass seine Jünger mit keiner von jener Meinungen einverstanden sind. Er stellt seine Jünger zuversichtlich jenen Leuten gegenüber. Und indem er die Anrede ihr stark betont, erinnert er die Jünger daran, was sie von den Leuten unterscheidet und was ihnen ein anderes Urteil nahelege. Und das wissen wir auch, welches Gewicht er der Antwort hinterher zuspricht. Es lag ihm viel an dem Urteil der Jünger, das sie über ihn aussprachen. Und heute, wenn wir den Text mit dem Bekenntnis des Petrus so lesen, meinen wir, Petrus hätte gar nicht anders antworten können, als mit diesem eindeutigen Bekenntnis zur Gottessohnschaft Jesu. Und doch war seine Antwort gar nicht so selbstverständlich. Dabei ist nicht einmal der Aspekt so sehr von Bedeutung, dass die Jünger ja mit ihrem Bekenntnis ganz allein im Volk standen, denn das Volk stand ja nicht hinter ihm. Wichtiger scheint noch ein anderer Aspekt zu sein. Diese Formulierung, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, klang aus jüdischem Mund wie eine Lästerung. Kein Mensch in Israel konnte oder durfte eine solche ungeheure Aussage über sich oder über einen anderen Menschen sagen. So etwas war eine Gotteslästerung in Israel. Wir wissen doch, wie der Hohe Rat sich so sehr darum bemüht hat, Zeugen für eine Anklage gegen ihn zu finden. Falsche Zeugen mussten auftreten, die sich aber gegenseitig widersprachen, bis Kaiphas dann Jesus selbst zu einer Aussage über seine Gottessohnschaft zwang mit der Frage: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Worauf Jesus antwortete: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und das war nun in den Ohren der Juden so ungeheuerlich, dass sie aus Empörung darüber ihre Kleider zerrissen und ihn wegen Gotteslästerung verurteilten. Wie konnte ein Mensch von sich sagen, er sei Gott oder Gottes Sohn? Oder wie konnte ein Mensch über einen anderen Menschen sagen, dass er Gottes Sohn sei? Und gerade das hat hier Petrus getan. Petrus hat auf die Frage Jesu hin spontan diese Antwort gegeben: Du bist Christus, also der Gesalbte Gottes und Gottes Sohn. Und Jesus wehrt dieses Bekenntnis des Petrus nicht ab. Im Gegenteil, er nimmt es zum Anlass, über die Gemeinde zu sprechen, die in Zukunft dieses Zeugnis durch die Welt tragen wird. Gut, das alles ist schon lange her. Damals breitete sich die Gemeinde im römischen Weltreich wie ein Brand aus, wie ein Lauffeuer. Heute aber könnte man meinen, die Gemeinde Jesu sei auf dem Rückzug. Biblisches Christentum ist wenig gefragt und wird nicht ernst genommen. Der unduldsame und militante Islam rückt immer mehr vor. Von uns hier erwartet man Toleranz dem Islam gegenüber. Ungehindert können sie eine Moschee nach der anderen bauen. In ihren Ländern aber werden die Christen unterdrückt und verfolgt. Kirchenbau kommt dort gar nicht in Frage. Und Hand in Hand damit geht die Öffnung des Allerweltschristentums zu anderen Religionen, die durch die Ökumene gefördert wird. Die Zeit der Gemeinde Jesu Christi scheint nun bald vorbei zu sein. Und doch sagt der Herr in der Verheißung an Petrus, dass auch des Hades Pforten seiner Gemeinde nicht überwältigen werden. Aus diesem Schriftwort erkennen wir auch, dass Gemeinde nicht auf einer Sonderlehre des Paulus und vielleicht der anderen Apostel beruht. Es ist falsch, es ist schriftwidrig zu behaupten, Jesus habe nie von Gemeinde gesprochen und nichts mit Gemeinde im Sinn gehabt. Dieses Wort hier ist deutlich genug und gerade ein unerschütterlicher Beweis dafür, dass Jesus Gemeinde und Gemeindebau gewollt hat, nämlich Gemeinde im biblischen Sinne. Dementsprechend werden Menschen, die an Jesus glauben, durch die Taufe zu seiner Gemeinde hinzugetan. Und diese Gemeinde wird bleiben in Ewigkeit, denn Jesus garantiert ihren Bestand, sofern sie nur am Bekenntnis bleibt. Und darauf kommt es eben an. Petrus bekannte sich damals zu Jesus als dem Gesalbten und dem Sohn Gottes. Das bedeutete, dass der Jünger seinem Meister die messianische Königswürde zusprach. Ja, mehr noch, das Petrus-Bekenntnis bezeugte eine geheimnisvolle Einheit Jesu mit Gott, dem Vater. Jesus sagt nun sehr deutlich, dass dies Bekenntnis von Simon Petrus nicht von ihm selbst kommt, sondern inspiriert ist, von Gott ihm eingegeben wurde. Gott gibt Simon an seinem eigenen Wissen teil. Ähnliches sagt zum Beispiel auch Paulus von sich selbst. In Galater 1 schreibt er: Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe aus ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Und Ähnliches wird von allen Jüngern berichtet. Gott selbst offenbart sich. Gott selbst hat also Simon diese Erkenntnis eingegeben. Und nun sagt Jesus seinerseits auch zu Simon etwas, der als erster dieses ungeheure Bekenntnis ausgesprochen hat, der als erster Jesus gegenüber sein Bekenntnis formuliert hat. Er gibt ihm den Namen Petrus. der Fels. Petrus spricht diese ungeheure Aussage über den Meister aus und so offenbart ihm Jesus, was Gott über ihn, den ehemaligen Simon Barjona, beschlossen hat. Weil dieses Bekenntnis aber inspiriert war, war es ja auch das Bekenntnis der anderen Jünger. Es sollte nicht das Bekenntnis eines Mannes bleiben, es sollte auch zum Bekenntnis des Volkes Gottes der Zukunft werden. Wenn heute aus den Reihen der Christen dieses Bekenntnis angetastet wird, dann geschieht hier nicht eine zeitbedingte, notwendige Wandlung, also der heutigen Zeit, der modernen Zeit angepasst. Nein, in diesem Falle geschieht Verrat an dem Fundament. Man sägt unter sich den Ast ab, auf dem man sitzt. Man liefert sich selbst den Feinden aus. Ist Jesus nicht Gottes Sohn, dann ist Christentum eine Illusion. Das Christentum steht und fällt mit der Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes ist unaufgebbares Fundament der Gemeinde Jesu. Der Apostel Paulus fasst das im 1. Korintherbrief in diese Sätze: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeiten der Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Bis in unsere Zeit hinein haben sich gelehrte Theologen darüber gestritten, ob Jesus mit dem Wort vom Felsen wirklich das Bekenntnis des Petrus meine oder nicht vielleicht den Mann selbst. Die Katholiken sagen ja, Jesus hat Petrus zum Felsen gesetzt, auf dem er seine Kirche baut, und damit hätte Jesus ein Amt eingesetzt, das im Papsttum weiter fortgeführt wird. Aber schon die älteren Kirchenväter, mehrere Päpste, der in Konstanz verbrannte Johannes Hus und auch Martin Luther, haben das zu Recht verneint. Petrus hat eine einmalige Aufgabe in der Heilsgeschichte wie Paulus oder wie Abraham, wie Mose oder Josua oder David. Solche einmalige Aufträge lassen sich nicht vererben oder in ein Daueramt verwandeln. Weder der Papst noch ein anderer kann also ein zweiter Petrus oder Inhaber eines Petrusamtes sein. Du bist Petrus, wie im vorhergehenden Bekenntnis, du bist Christus oder der Messias. Da steckt in dieser Aussage ein Titel. Er lautet griechisch eben Petros, aramäisch Kephas, was beides Fels bedeutet. Simon erhält also von Jesus den Namen Fels. Jesus sagt, du bist und nicht du sollst werden. Das vollzieht sich nach dem freien Gottesrecht, das uns den passenden Namen gibt. Genauso eine Namensänderung wie zum Beispiel bei Abraham oder bei Jakob, der den Namen Israel bekam. Oder wie der Herr auch in der Offenbarung im Zehnschreiben von Pergamon, an Pergamon vom neuen Namen seiner Kinder schreibt. Petrus ist der Fels als Apostel, als Gesandter Jesu, als Träger seines Wortes, jenes Wortes, das er an jenem ersten Pfingsttag so gewaltig verkündet hat und durch das die Urgemeinde ins Leben gerufen wurde. Das Wort wird nirgends im Neuen Testament vom Boten losgelöst. Das Wort Gottes bedarf des Verkündigers, bedarf des Zeugen. Jesus hat Petrus zum Zeichen gesetzt. Und als bekennende Christen sind wir alle so zum Zeichen gesetzt. Dazu noch eins. Wir sagten aufgrund der Schrift, dass das Bekenntnis des Petrus inspiriert sei. Das bedeutet, es ist nicht das Ergebnis der Beobachtung oder der Erkenntnis eines Mannes. Petrus fasst nur in Worte, was ihm Gott gezeigt hat. Aber gerade weil dieses Bekenntnis von Gott gewirkt ist, kann es sich auch nicht wandeln. Es ist einfach unaufgebbares Fundament der Gemeinde für alle Zeiten. Und solchem Bekenntnis hat Jesus eine hundertprozentige Garantie gegeben. Die Garantie heißt, ich will bauen. Danach ist also Jesus an der Arbeit in der Gemeinde. Jesus selbst. Und das Gebilde, das Jesus bauen will, nennt er seine Gemeinde, seine Ekklesia. Im neutestamentlichen Sinn meint dieses Wort die Schar der Herausgerufenen. Im alttestamentlichen Sinne heißt es Versammlung, also die herausgerufene Versammlung. So könnte man die Gemeinde Jesu nennen. Und damit hat das Wort Gemeinde, das Jesus hier in unserem Text zum ersten Mal gebraucht, als eine Versammlung herausgerufener einen allertiefsten Sinn gefunden. Und der Heilige Geist ist es nun, der da ruft und sammelt. Mit dem Bekenntnis des Petrus war die neutestamentliche Gemeinde in ihrem Keim gegründet, im Gegensatz zur alttestamentlichen. Ein Fels für die Gemeinde Jesu konnte Petrus nur dadurch sein, dass er mit seinem Glauben auf Jesus Christus gegründet war, dem Grund und dem Eckstein. Und wir denken da besonders an Epheser 2, was wir ja vor dem Gebet gehört haben. So seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus, Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Zuerst also Christus und dann Petrus mit den Aposteln und dann die Gemeinde. Das ist die Reihenfolge. Jesus ist aber nicht allein der Grundstein und der Eckstein, sondern auch der Baumeister, der seine Gemeinde selbst baut. Sie ist nicht des Apostels Werk, sondern sie ist sein Werk. Sie ist auch nicht des Apostels Eigentum, sondern sein teuer erkauftes Eigentum. Und deshalb hat der Herr auch solches Interesse an der Gemeinde. Und deshalb ist er auch der Bauherr. Dann liegt es also gar nicht in unserer Hand, was aus der Gemeinde wird, wenn sie wirklich Gemeinde Jesu, das heißt, wenn sie bekennende Gemeinde ist. Ganz gleich, welches Augenblicksbild eine Gemeinde bietet. Jesus hat gesagt, ich will bauen. Hinter der Gemeinde steht der Bauherr Jesus Christus. Er hat seine Kraft, ja sein Blut und Leben eingesetzt. Er hat seinen Heiligen Geist gegeben. Und darum gibt er auch diesen Bau nicht auf, bis alles vollendet ist. Mancher Christ mag in seinem geistigen Leben kaum, dass er mit Jesus begonnen hat, schon einer verfallenen Ruine gleichen. Es ist nur ein Glück, dass der göttliche Baumeister nicht so schnell aufgibt. Wenn noch ein Funke seines Geistes vorhanden ist, baut der Herr weiter und behaut die Steine und fügt sie ein. Das angefangene Werk vollendet er. Allerdings baut Jesus keine Kirchen, keine religiöse Organisation, sondern nur Gemeinde Jesu Christi. Von dem Begründer der Methodistenkirche, John Wesley, wird gesagt, er habe einmal einen Traum gehabt. Er kam an das Portal zur Hölle und fragte, was für Leute gibt es denn bei euch? Katholiken? Antwort, ja, viele. Auch Anglikaner? Antwort, ja, viele. Auch Lutheraner, Reformierte, Baptisten, Presbyterianer, Orthodoxe. Immer kam die gleiche Antwort, ja, viele. Etwa auch Methodisten? Ja, viele. Betrübt ging Wesley weiter und kam an das Himmelsportal. Und er klopfte bei der Auskunft und stellte die gleichen Fragen. Sind hier Katholiken? Antwort, nein, kein einziger. Anglikaner? Nein, kein einziger. Lutheraner, Reformierte, Baptisten und immer wieder die gleiche Antwort, nein, kein einziger. Zaghaft fragte er am Schluss, aber doch Methodisten. Auch hier die Antwort, nein, kein einziger. Erschrocken wollte Wesley nun wissen, ja, was für Leute sind denn im Himmel? Da kam die Antwort, hier gibt es nur Christen. Der Herr baut seine Gemeinde, aber keine religiöse Organisation oder Denomination. Er baut Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde ist das begehrte Angriffsziel Satans. Er ist sehr daran interessiert, dass die Gegenwart des Herrn auf Erden nicht sichtbar wird. Und deshalb wird die Gemeinde Jesu bis aufs Blut bekämpft, erniedrigt, verfolgt, ausgelöscht, fast ausgelöscht. Aber keine irdische oder überirdische Macht kann sie ganz auslöschen oder bewältigen. Jesus wird bei seiner Wiederkunft durch eine echte Gemeinde antreffen und lebende Gemeindeglieder werden dann nach 1. Korinther 15 verwandelt und ihm entgegengerückt. Jesus wird sein Werk vollenden und auch uns, wenn wir seine Bekenner bleiben, wie Petrus der Fels. Und dazu müssen wir uns aber schon die Frage stellen, wer sagen wir selbst, dass Jesus sei? Welche Ansicht haben wir über ihn? Ist er für uns nur ein edler Mensch oder ist er für uns Gottes Sohn, der unsere Schuld gesühnt hat und dem wir unser Leben übertragen haben? Sind wir Bekenner wie Petrus? Sind wir solche, die der Herr zum Bau seiner Gemeinde gebrauchen kann? Oder fallen wir ihm dabei immer in den Arm und hindern sogar das Werk? Sind wir solche, die er als Steine in seinen Bau einfügen konnte? Wohl uns, wenn er uns gebrauchen kann, dann gilt auch uns, dass er in uns und der Gemeinde sein Werk vollenden wird, was auch immer kommen mag. Und das wünsche ich uns. Amen.